Wir lesen Matthäus 27 ab Vers 11. Und Sven kann gerne weiterspielen. Matthäus 27 ab Vers 11. Als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden?
Du selbst
sprichst es aus, erwiderte Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten brachten Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein einziges Wort. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte: Wen soll ich euch freigeben? Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte: Wen von den beiden soll ich euch freigeben? Antwortet die Menge: Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist, mitten unter uns. Und dass wir uns heute neu an den Sieg erinnern dürfen, den du errungen hast. Und ich bete, dass diese Botschaft vom Kreuz, diese Botschaft, die das Fundament unseres Lebens ist, dass sie heute Morgen ganz neu in unser Herz fällt. Ich danke dir, Vater, für deine Liebe. Und ich bete, dass deine Güte uns zur Umkehr führt. Amen. Wir befinden uns in dieser Szene mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 30 nach Christus. Denn in diesem Jahr fiel das Passamahl auf einen Freitag. Das kann anhand des Mondkalenders zurückgerechnet werden. Wir haben Karfreitag. Und Jesus wurde im Garten Gethsemane bereits verraten, er wurde festgenommen, er wurde durch den hohen Priester verhört und verhöhnt und in die Hand der Römer ausgeliefert. Und dieser römische Gouverneur namens Pilatus soll das Urteil sprechen. Und wie im Bibeltext erwähnt, befinden wir uns in der Zeit des Passafests. Und um diese Geschichte von Jesus besser zu verstehen, ist es wichtig, dass wir ein paar Informationen über dieses Passafest im Kopf haben. Dieses Passafest ist ein mehrtägiges Fest der Juden, das an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnert. Es ist das Fest der Befreiung, das Fest der Errettung, das Fest des Endes der Sklaverei. Und im Zentrum dieses Passafests steht ein makelloses Lamm. Ihr erinnert euch, beim Auszug aus Ägypten wurde dieses Lamm geschlachtet. Und die Türpfosten wurden mit dem Blut des Lammes bestrichen. Und an jedem Türpfosten, wo dieses Blut dieses Lammes war, ging der Todesengel vorbei und die Familie wurde verschont. Und auch heute noch essen die Juden zur Feier dieses Befreiungsfest, dieses Passafest, das Passalamm. Gleichzeitig ist es nicht nur das Fest der Befreiung, sondern auch das Fest des Neuanfangs. Es ist der Beginn des Frühlings. Hey, was waren das für letzte Tage, die wir erlebt haben? 26 Grad im März. Der kalte Winter ist vorbei. Die Wüste beginnt zur Zeit des Passafestes neu zu blühen. Leben sprießt in der Natur hervor. Das ist so der kulturelle und der historische Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Und der aufmerksame Zuhörer merkt sehr schnell, dass es kein Zufall sein kann, dass Jesus genau zu der Zeit dieses Festes als makelloses Lamm zur Errettung vor dem Tod ans Kreuz genagelt wurde. Und wir tauchen tiefer in diese Szene ein. Stell dir vor, so einen großen Innenhof, so Kopfsteinpflaster, so altes, und es ist kühl, man muss seine Jacke anziehen, es regnet und windet. Und dann stell dir so eine große Bühne, so eine Plattform vor, die vor einem prächtigen Amtsgebäude liegt. Und eine große Menschenmenge, die sich in diesen Hof drängt, um das Urteil des Gouverneurs Pilatus live mitzuverfolgen. Und in dieser Menschenmenge waren alle möglichen Menschen vertreten. Da waren Pharisäer, da waren gläubige Juden, da waren römische Soldaten, da waren Frauen, da waren Kinder. Mit Sicherheit waren da auch Jünger von Jesus. Wahrscheinlich war da sogar seine eigene Mutter mit dabei. Und der Gouverneur Pilatus betritt prunkvoll diese große Plattform. Und er hat diese Tradition, dass zur Feier dieses Festes ein Gefangener freigelassen werden soll. Und das Volk hat die Wahl. Und Pilatus präsentiert einen Mann, der vorher in unserer Bibel noch nie erwähnt wurde. Ein Mann, der diese ganze Geschichte von Jesus ans Kreuz, die irgendwie so Hand in Hand geht, alles fließt so ineinander, irgendwie unterbricht und stört. Und da kommt ein Mann namens Barabbas. Und er wird in Ketten. Er wird in Ketten auf die Plattform gebracht. Ich glaube, das war ein Fehler. Und die Bibel berichtet nicht viel über ihn. Er war ein Mörder. Er war der Anführer eines Aufstands, ein Rebell, ein Gewalttäter, ein Krimineller. Ein Mann, der Rom hasste und der Israel gewaltsam aus der römischen Unterdrückung befreien wollte. Warum wird dieser Barabbas hier überhaupt erwähnt? Wir feiern Karfreitag. Es geht doch um Jesus. Es geht doch um Jesus, der jetzt gerade ans Kreuz geht. Warum wird Barabbas überhaupt erwähnt? Und auf der anderen Seite von Pilatus steht Jesus. Und das Volk hat die Wahl, welcher der beiden Gefangenen befreit werden soll. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, gegen Barabbas, den gewalttätigen Rebellen. Wen wollt ihr? Wen wollt ihr? Allein diese Frage ist Blasphemie. Das geht zu weit, man kann diese beiden Männer nicht gegenüberstellen. Da gibt es nichts zu vergleichen. Barabbas ist zu Recht ein Gefangener. Er ist jemand, der die Todesstrafe verdient hat. Er hat jemanden getötet. Er ist ein Mörder, er ist ein Krimineller, er ist ein Gewalttäter. Er verdient die Ketten. Er verdient die Gefangenschaft. Er verdient das Kreuz. 2. Mose 21, wer einen Mensch schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Das war das damalige jüdische Gesetz. Und Jesus, was hat er getan, außer zu heilen und zu lieben, zu lehren, dass die Sanftmütigen das Land erben werden, Essen zu vermehren, taube Ohren zu öffnen, blinde Augen sehend zu machen, Gelähmte zu heilen. Was hat Jesus getan? Wen wollt ihr? Wen wollt ihr? Wir wollen Barabbas. Gib uns Barabbas. Schreit die Menge, das Volk will Barabbas. Und im Text steht, dass alle schrien, dass Jesus ans Kreuz soll. Alle, die schrien, wollten Jesus am Kreuz sehen. Und was ist mit seinen Jüngern? Was ist mit den Menschen, die Jesus lieb gehabt haben? Was ist mit seiner eigenen Mutter? Die schwiegen. Die Menschen wollen Jesus am Kreuz sehen und Barabbas in Freiheit. Und dann kommen römische Soldaten hoch auf die Plattform. Und Barabbas weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Sie nehmen die Ketten ab. Danke, Soldat. Barabbas tritt runter von der Plattform und die Menge jubelt ihm zu. Er kommt zu seinen kriminellen Rebellenfreunden und er denkt sich, ja, die Leute lieben mich. Die Leute lieben mich. Keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, aber meine Leute lieben mich. Es scheint, als hätte Barabbas kein Gewissen, oder? Keine Aufzeichnung davon, dass er sich bei Jesus bedankte. Kein Widerspruch. Diesmal keine Rebellion des Rebellen. Die Bibel berichtet nicht einmal davon, dass sich auch nur einmal kurz zu Jesus umgedreht hat. Und Jesus stand da, still und sagte kein Wort. Er wusste, dass es der Wille des Vaters ist. Es ist gut, Vater. Gib ihn Barabbas frei. Jesus wusste, dass der Vater Jesus wie Barabbas behandeln muss, dass er Barabbas wie Jesus behandeln kann. Und Barabbas dachte, es sind die Leute, denen er seine Freilassung zu verdanken hat. Nein, es war die grenzenlose Liebe des himmlischen Vaters, seines himmlischen Vaters. Namen haben in der Bibel ja immer eine besondere Bedeutung. Nicht nur irgendwie, es soll nicht immer nur schön klingen so, sondern es geht darum, was heißt der Name? Der Name spricht für den Charakter der Person, ganz oft für die DNA der Person. Wisst ihr, was Barabbas bedeutet? Barabbas besteht aus zwei Worthälften, aus Bar und aus Abbas. Abba können wir uns vielleicht ableiten. Abba heißt Vater. Bar bedeutet Sohn. Wörtlich übersetzt bedeutet der Name Barabbas Sohn des Vaters. Krass, oder? Sohn des Vaters. Und wenn ich die Geschichte anschaue, dann verstehe ich, wer dieser Barabbas wirklich ist. Das bin ich. Das bist du. Das sind wir. Und Gott liebt Barabbas. Aber Gott, er ist ein schlechter Mensch. Gott liebt ihn. Gott wollte, dass er freikommt. Obwohl er wusste, dass Barabbas wahrscheinlich nie verstehen wird, dass der Geber dieses Geschenks der Freiheit nicht das Volk ist, nicht die Welt ist, nicht die Menschen sind, sondern sein himmlischer Vater. Gott liebt Barabbas. Und ich möchte dir heute Morgen ganz neu zusprechen. Gott liebt dich. Er ist nicht für dich gestorben, als du fleißig deine Bibel gelesen hast. Er ist nicht für dich gestorben, als du gebetet hast. Er ist nicht für dich gestorben, als du um Vergebung gebettelt hast. Er ist nicht für dich gestorben, als du großzügig warst und anderen geholfen hast und gut drauf warst. Er ist für dich gestorben, als du ein Sünder warst, der vor Gott nichts wissen wollte. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott sendet seinen Sohn für Barabbas, obwohl er wusste, dass Barabbas diese Plattform verlassen wird und von Jesus wegläuft und wahrscheinlich nie wieder zurückkommt, weil er ihn liebt. Und jetzt erklär mir Folgendes: Wir sind aus Gnade errettet, richtig? Und wir begehen einen Fehler, wir laden Schuld auf uns. Passiert leider viel zu häufig. Und jetzt versuchen wir uns den Hintern aufzureißen, um da wieder rauszukommen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen disziplinierter sein. Jetzt sollte ich auch wieder meine Bibel lesen. Jetzt muss ich mich etwas mehr anstrengen. Jetzt muss ich die Predigt mal bis zum Ende anhören. Das ist das Gegenteil des Evangeliums. Begehst du ständig dieselben Fehltritte? Bist du ständig in Versuchung? Vielleicht dieselben perversen Gedanken? Ständig auf 180 und zornig, wenn man bei dir die gleichen Knöpfe drückt. Ständig dieselben Sachen, die dich kontrollieren, dieselbe Sucht, die dich gefangen hält, dieselbe alte Geschichte, die immer wieder hochkommt. ständig in Abwehrhaltung, wenn man ein bestimmtes Thema anspricht, ständig von Neid und Hass erfüllt, wenn eine bestimmte Person ihren Mund aufmacht? Sollen wir uns davon freischütteln? Das können wir sein lassen. Du bist kein Gegner für die Kraft der Hölle. Die Macht der Sünde wirst du nie besiegen. Du wirst nie als Gewinner aus diesem Kampf hervorgehen. Du wirst nur eine weitere Statistik sein. Es gibt keine Antwort in dir selbst. Deine Vorbildhaftigkeit, deine Disziplin, deine Hingabe, deine gewählte Wortwahl, deine lobenswerten Taten, sie werden dich nie erretten. Da ist nur einer. Und er ist derjenige, der deinen Platz eingenommen hat, der still auf der Bühne neben Pilatus stand und gesagt hat, ja, Vater, gib ihnen Barabbas. Lass Barabbas frei und nimm mich. Und wie oft stand ich schon auf dieser Bühne neben Pilatus und Jesus und sie kommen und nehmen meine Fesseln ab. Und ich denke mir nur, nein, was macht ihr da? Ich habe das verdient. Ich verdiene den Scham, ich verdiene den Schmerz, ich verdiene das Scheitern, ich verdiene die Konsequenzen meiner Schuld. Ich muss das ausbaden. Und Jesus schaut mich an und sagt, nein, Sohn, gib mir deinen Schmerz. Gib mir deine Schuld, lass mich die Konsequenzen dafür tragen. Aber Gott, ich schäme mich so sehr, gib mir deinen Scham. Aber Gott, was ist, wenn ich es wieder tue? Ich werde immer noch hier sein. Gott, ich will dir nicht wehtun, gib mir deine Sünden. Ihr Lieben, das ist alles, was wir haben. Das ist alles, was ich habe, das ist alles, was du hast. Und wir können Spielchen spielen und vorgeben, besser zu sein als andere, als liefe bei uns alles leichter. Wir können uns besser darstellen, als wir eigentlich sind. Oder wir kommen zu der ehrlichen Schlussfolgerung, dass nur Gottes ist. Es ist Gott allein. Und die größte Herausforderung ist nicht deine Disziplin oder dein Fokus oder deine Hingabe. Die größte Herausforderung ist, das Evangelium von Jesus zu glauben. Kann es sein, dass es einen Gott gibt, der so unfassbar grenzenlos liebt? So weit, so tief, so hoch, so wertvoll, so willkommen heißend, so umfassend, so unausschöpflich, so geduldig. Sohn, gib mir deine Schuld. Okay, Gott, ich gebe sie dir. Und wir stehen an dem Ort der Annahme und der Vergebung, dem Ort der Freiheit und der Sicherheit, während Jesus losgeht zu dem Kreuz, das wir verdienen, das ich verdiene, wo er ausgepeitscht wird mit der Rute, die für meinen Rücken bestimmt war, wo er die Ohrfeigen einsteckt, die mich hätten treffen sollen. Wo er die Beleidigungen entgegennimmt, deren Empfänger ich sein sollte. Wo er die Spucke der römischen Soldaten ins Gesicht bekommt, die mich hätte treffen sollen. Wo er an das Kreuz genagelt wird, wo ich hätte hängen sollen. Er starb, dass du leben kannst. Es ist immer noch Jesus. Es wird immer Jesus sein und es wird nie aufhören, die Kraft von Jesus zu sein. Sein Blut ist ausreichend für unsere Errettung. Sein Blut ist ausreichend, um dich durch jede Herausforderung, jede Schwierigkeit und jede Versuchung zu bringen. Jesus ist genug. Und wenn du der Meinung bist, dass du diese Geschichte vom Kreuz mittlerweile oft genug gehört hast, dann hast du sie immer noch nicht verstanden. Denn das ist alles, was wir haben. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Aus Gnade allein sind wir errettet. Und ihr Lieben, das ist die Botschaft heute Morgen. Jesus ist genug. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Ich habe die Woche im, im Radio hat so bei Big FM so eine Radiosprecherin so die Frage gestellt an die Zuhörer, ja, ist denn Kirche, ist es überhaupt noch zeitgemäß oder sind wir aus der Religion rausgewachsen? Sind wir rausgewachsen, weil wir uns weiterentwickelt haben? Vielleicht sind wir aus der Religion rausgewachsen, weil das ist das, was der Mensch draus macht. Aber das Fundament unseres Lebens ist Jesus Christus. Und es wird immer Jesus Christus sein. Und Jesus ist genug. Aus ihm werden wir niemals rauswachsen. Wir werden nicht mal einen Bruchteil von dem verstehen, was er für uns eigentlich getan hat. Und wenn die Welt meint, wir brauchen keinen Jesus mehr, dann liegt es daran, weil sie ihn noch nicht kennengelernt hat. Das ist kein netter Club hier von ein paar Heiligen, die sich trifft, weil sie sonst nichts Besseres zu tun haben. Fußballverein immer als letztes gewählt wurde und dann bleibt uns halt noch die Kirche übrig. Wir sind hier, weil wir Jesus Christus begegnet sind und weil wir davon überzeugt sind, dass er die Kraft Gottes ist zur Errettung für jeden, der glaubt. Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Ihr Lieben, wir werden jetzt weitergehen in diesem Gottesdienst und wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wir wollen uns ganz neu daran erinnern, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha gemacht hat. Und es ist mein Gebet, dass diese Botschaft ganz neu in unsere Herzen fällt, dass sie uns neu erfasst. Und du hast heute Morgen, heute Mittag, wann auch immer du am Livestream diese Predigt anschaust, du hast neu die Möglichkeit zu glauben. Du hast neu die Möglichkeit umzukehren und neu die Möglichkeit, dieses Geschenk der Freiheit im Glauben anzunehmen. Ich würde gerne noch beten und das Team kann sich schon mal auf den Weg machen. Das war nur eine Kurzpredigt. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Wir danken dir, dass wir Karfreitag feiern, dass wir uns daran erinnern, aber dass wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Am dritten Tag bist du auferstanden und du hast den Tod besiegt. Du hast der Schlange den Kopf zertreten. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Und als Sieger, als König sitzt du auf dem Thron. Deine Arme sind weit. Und wir brauchen uns nicht abrackern und irgendwie zu dir zu kommen, sondern du bist der Gott, der uns entgegenkommt. Bis ans Kreuz. Und Jesus, ich will diese Botschaft von dir, ich will sie heute Morgen ganz neu annehmen, ganz neu in mein Herz fallen lassen. Ich will aufhören zu meinen, ich kann mir Dinge bei dir erarbeiten. Ich will dastehen und ich will neu verstehen, dass es deine Gnade und deine Liebe ist. Punkt. Jesus, du bist genug. Amen.